Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Utz Dräger.
Schön, dass ihr da seid. Kommt, wir wollen heute mehr über Südkorea erfahren. Einfach so? Naja, und weil es sich lohnen könnte. Wir haben nämlich festgestellt, man hört immer wieder mal von diesem Land, von weltweit erfolgreichen K-Pop-Acts wie BTS beispielsweise, von Filmen und Serien, die viele begeistern, von tollem Essen. Aber ehrlich, die meisten von uns wissen immer noch relativ wenig von Südkorea.
Ich denke, das Potenzial, das da drin steckt in diesem Land, in diesen Leuten, in dieser Kultur dieses Landes, das ist noch nicht bekannt genug.
Das sagt Korea-Experte Hannes Mosler, einer unserer heutigen Gäste. Relativ wenig gewusst über das Land, das hat auch Clara. Sie studiert Physik in Bremen und war dann aber gerade erst für 4 Monate Auslandssemester in Südkorea, in Ulsan, einer Stadt im Südosten des Landes. Hi Clara.
Hallo, guten Tag.
Guten Tag. Du wusstest ziemlich wenig über das Land, bevor du dahin gefahren bist. Als du dann dort warst, was ist dir besonders aufgefallen erstmal?
Also ich glaube, wenn man erstmal direkt so am Flughafen steht, fällt einem erstmal auf, wie anders das doch ist jetzt, vor allem im Vergleich zu Deutschland. Also überall sind die Schriftzeichen anders. Es gibt Wolkenkratzer, super viele Menschen sind um einen herum. Das ist so ein bisschen der erste Eindruck, an den ich mich noch erinnere, als ich quasi am Flughafen und in Seoul angekommen bin.
Und so in den ersten Wochen hattest du so eine Art Kulturschock dann verbunden mit den Eindrücken, die du noch so hattest?
Ja, auf jeden Fall, dass man zu Hause gewöhnt bin. Also ich glaube, so ein paar Kulturschocks, die ich am Anfang hatte, waren vor allem die Sprachbarriere. Also dass dort Englisch nicht sonderlich weit verbreitet ist und ich bin ohne irgendwelche koreanischen Kenntnisse angekommen. Das heißt, am Anfang war es gar nicht so einfach, sich zu verständigen. Und eine andere Sache, die mir auch noch so in Erinnerung geblieben ist, ist, dass es häufig eine strikte Trennung so zwischen Geschlechtern gab. Das war auch so ein kleiner Kulturschock. Also zum Beispiel in Studentenwohnheimen durfte ich nicht auf die Flure, wo Jungs gewohnt haben. Für diese Waschräume, für Waschmaschinen und so weiter gab es auch eine Seite für Jungs, eine Seite für Mädchen. Fahrstühle waren nach Geschlechtern getrennt. Ach. Das war definitiv auch so ganz unerwartet für mich.
Okay, nun warst du in einem Auslandssemester unterwegs und da hat man ja eigentlich auch Spaß, hat vielleicht auch mal ein Date. War sowas denn da überhaupt möglich?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß, dass von anderen so Pärchen auf dem Campus oder so, die würden dann zum Beispiel in einem Motel fahren, in der Nähe des Bahnhofs, um einen Moment zusammen zu haben.
Okay, um da wirklich auch in Ruhe, entspannt zu zweit sich treffen zu können.
Genau.
Okay, und gab es noch unerwartete Entwicklungen, Geschichten, Momente?
Ich glaube, was mich am Anfang ein bisschen überrascht hat, war diese Zurückhaltung, mit der Koreanern Ausländern begegnen. Dass es gar nicht so einfach ist, koreanische Freunde zu finden, wenn man nicht irgendwie eine Verbindung hat, wie zum Beispiel, dass die im Ausland schon vorher waren. Das heißt, diesen ersten Kontakt zu finden und sowas wie Smalltalk ist dort nicht so häufig zu finden. Das heißt, ich habe gerade am Anfang nur viel mit internationalen Studenten gemacht und dort meine Freunde gefunden.
Und mit der Sprache hast du ja schon angedeutet, du konntest das eigentlich gar nicht am Anfang. Wie bist du da dann langsam reingekommen? Wie schwer ist das oder wie leicht?
Ich habe einen Koreanischkurs an meiner Universität belegt und hatte dort eine echt prima Lehrerin, die in einem ziemlichen Tempo durch so die Grundlagen durchgegangen ist. Das, was mich überrascht hatte, war, wie einfach es war, die Schriftzeichen zu lernen. Ich finde, wenn man die Sprache erstmal so sieht, sieht das vergleichsweise kompliziert aus, aber das sind irgendwie nur 24 Buchstaben, die immer so blockweise zu Silben zusammengefasst werden und die Aussprache ist auch gar nicht so schwer. Das heißt, man kann schnell anfangen zu lesen und zu schreiben und was dann ein bisschen komplizierter wird, ist quasi der Satzbau. Der hat nämlich super wenig mit dem Deutschen oder dem Englischen zu tun. Und dann auch quasi andere Koreaner, die untereinander sprechen, zu verstehen, ist auch sehr herausfordernd. Mhm. Aber so ein einfaches Gespräch kriegt man schnell hin.
Und du warst da in Ulsan, das ist im Südosten, habe ich schon gesagt, eine Stadt am Meer, bekannt für seine Industrie. Du hast aber auch Ausflüge gemacht. Wie hat dir das Land denn gefallen?
Also das Land ist wirklich wunderschön, es ist sehr vielseitig. Also ich mochte sowohl die Natur als auch die Städte. Man konnte auch wirklich schön ans Meer. Im Großen und Ganzen ist es ein wunderbares Land.
Okay. Und die Natur, die Städte, wenn du das so sagst, ich meine, das ist fast auf der anderen Seite des Globuses. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Wie ist denn die Natur? Wie sind die Städte anders als vielleicht jetzt Deutschland?
Ja, vielleicht wenn ich mit der Natur anfange, auf dem Festland von Südkorea, ist es sehr bergig und viele Wälder. Das war mir gar nicht so bewusst, aber 70% des Landes ist mit Bergen bedeckt. Das heißt, gerade im Süden des Landes kann man viel wandern gehen. Also wirklich hohe Berge, schöne Natur, gerade im Herbst auch wunderschöne Laubverfärbung. Und die Städte sind dann natürlich, es gibt Seoul als Megastadt. Ich glaube, die Metropolregion mit 25 Millionen Einwohnern, die ist natürlich riesig. Also sehr viele Wolkenkratzer und was mir auch noch besonders aufgefallen ist, dass man wirklich diese modernen, riesigen Gebäude neben noch alten, ja, ganz klein, die da in direkter Nachbarschaft nebeneinander stehen haben.
Und K-Pop kennen sogar gar nicht so wenige hier in Europa. Du hast vorher keinen K-Pop zumindest gehört, bevor du abgefahren bist. Was hast du dann vor Ort mitbekommen? Was hat das da für eine Bedeutung und was hat es vielleicht auch für dich für eine Bedeutung bekommen?
Ja, also K-Pop ist auf jeden Fall auch in Korea super, super bekannt. Meine Uni hat immer Festivals gemacht und dort hat das Uni-Tanzteam zu K-Pop getanzt und die waren wirklich sehr talentiert und haben sehr hart gearbeitet. Und das war wirklich eine echt tolle Erinnerung für mich, weil ich dort so ein bisschen angefangen habe, K-Pop zu verstehen. Mit dieser Kombination, mit den Tanzen, mit der sehr, irgendwie so sehr hohen Energie. Und dann habe ich auch angefangen, ein bisschen K-Pop zu hören. Und ja, ich höre es immer noch hin und wieder. Jetzt eher aus nostalgischen Gründen, aber es auf jeden Fall schöne Lieder.
Hat dich ein bisschen erwischt. Und das Essen, das kennt man ja, Kimchi und Bibimbap vor allem hier in Europa. Aber ich habe gehört, das Essen hat in Korea tatsächlich auch einfach eine ganz besondere Bedeutung.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist mit einer der Sachen, die ich wirklich am meisten vermisse. Das Essen ist fantastisch. Es ist auch häufig ein Zeichen von Gastfreundschaft. Also wenn man einen Koreaner oder eine Koreanerin neu kennenlernt, ist das immer das Zeichen, dass sie dich erstmal zum Essen einladen, weil du ja jetzt quasi Fremder zu denen gekommen bist. Und so hatte ich echt ein paar wirklich wunderbare Essen. Mein Lieblingsgericht ist Bulgogi. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Das ist echt eine Kunst in sich, das koreanische Essen.
Und Klischee, sorry, aber Karaoke, ist das da sehr präsent? Hast du es auch gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Das gehört einfach dazu. Also Karaoke wird super viel gesungen. Also wir hatten in der Nähe von Uni ein paar Bars oder was man auch häufiger gemacht hat, ist, dass man abends ausgegangen ist. Und wenn man irgendwie anfing, müde zu sein, ist man dann in eine Karaoke-Bar gegangen.
Hat es weggesungen.
Genau, genau. Konnte man ein bisschen die Beine ausruhen.
Und würdest du sagen, du bist heute Fan von Südkorea? Ein bisschen klingt es so.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe meine Zeit dort sehr genossen. Es war im Großen und Ganzen echt eine super Erfahrung. Man musste sich an viel gewöhnen und ich glaube, ganz langfristig möchte ich dort nicht wohnen. Aber ich möchte auf jeden Fall nochmal zurückkehren und sehen, wie es sich verändert hat. Und ich habe viele schöne Erinnerungen an meine Zeit.
Ich frage an der Stelle natürlich nochmal nach, warum möchtest du da nicht unbedingt wohnen?
Ich glaube, eine Sache, die mir so ein bisschen gefehlt hat oder ich nicht so gut fand, war, dass die Gesellschaft super homogen ist. Das heißt, als Ausländer fühlt man sich immer ein bisschen außen vor. Ich habe mich mit Leuten an der Uni unterhalten, die dort mehrere Jahre studiert haben und sie meinten, es fühlt sich immer so an, als würde man durch so ein Fenster zuschauen. Und ich glaube, das kommt auch ein bisschen davon, dass eine sehr starke koreanische Identität hat, die auch an diese Ethnie quasi geknüpft ist. Das heißt, selbst wenn man dort lange lebt und die Sprache spricht, glaube ich, würde man sich nie unglaublich als Teil des Landes fühlen.
Mhm. Hast du da so richtig auch Ausgrenzung an bestimmten Stellen erfahren? Ich habe mal gehört, dass zum Beispiel in bestimmte Clubs nicht unbedingt alle Ausländer reinkommen.
Ja, das ist vergleichsweise häufig, dass es diese No-Foreigner-Policies gibt. Auch gerade vor allem, wenn du aus irgendwie Indien oder Pakistan kommst, dass du dann auch nochmal speziell diskriminiert wirst. Dadurch, dass es halt relativ wenig Leute betrifft, ist das kein großes Thema im gesellschaftlichen Diskurs, dass man irgendwie Diskriminationsgesetze oder so weiter machen würde.
Mhm. Und du hast gesagt, das Essen hat dich wirklich sehr begeistert. Was würdest du abschließend sagen, hat dich am meisten fasziniert?
Also was mich fasziniert hat, ist, wie Koreaner neben einem sehr stressigen Arbeitsalltag und unter wirklich hohem Druck es trotzdem noch schaffen, das Leben zu genießen. Und gerade da kommt auch das Essen wieder hinzu, dieses gemeinsame Essen, zusammen trinken, zusammen Karaoke singen, dass man trotz dieses Arbeitsstresses weiß, wie man Spaß haben kann und sich vergnügen kann.
Und ich habe eine Bekannte, die war da und die meinte, sie hat wahnsinnig fasziniert, es gibt überall saubere Toiletten. Umsonst,
oh ja.
Sauber, Klopapier da. Das ist auch so, ja?
Ja, das ist wirklich ganz faszinierend. An jeder Bahnhofhaltestelle oder ähnliches gibt es ein sauberes, öffentliches und kostenloses Badezimmer. Und eine Sache, die ich vielleicht da noch hinzufügen kann, im Winter wird es relativ kalt und dann gibt es an wirklich jeder Bushaltestelle eine beheizte Bank. Das hat mich auch super fasziniert.
Clara, ich danke dir vielmals für diese Eindrücke bis hin zur erwärmten Bank. Clara war in Südkorea für ein Auslandssemester und wie es ihr gefallen hat, das hat sie uns hier gerade erzählt. Danke dir, liebe Grüße und wann fährst du das nächste Mal hin?
Noch nicht geplant, aber bestimmt bald.
Okay, dann eine schöne Reise dir. Vielen Dank.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.
Die Kultur aus Südkorea, die Filme und Serien, die Musik, die machen ja weltweit von sich reden und gleichzeitig wissen viele von uns, na, vielleicht, wenn sie dann doch noch nicht da waren, nicht so wahnsinnig viel über dieses Land, da schließe ich mich selber auch nicht aus. Aber es gibt immer mehr Menschen, so scheint es zumindest, die es total spannend finden, dieses Südkorea. Hannes Mosler ist Professor an der Universität Duisburg-Essen und Korea-Experte und er hat selbst 8 Jahre im Land gelebt. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Guten Tag. Was würdest du sagen, wird Korea unterschätzt?
Ja, immer noch. Es hat sich schon sehr stark geändert, aber ich denke, das Potenzial, das da drin steckt in diesem Land, in diesen Leuten, in dieser Kultur dieses Landes, das ist noch nicht bekannt genug.
Mhm. Aber auf dem besten Weg dahin und deshalb sprechen wir ja auch drüber. Was zeichnet denn die südkoreanische Kultur da so sehr aus, dass es so ein Potenzial vielleicht auch gibt in dieser Gesellschaft?
Ja. Ja, ja. Also charakteristisch, denke ich, ist ganz klar für die südkoreanische Kultur diese einzigartige Mischung aus Tradition und Moderne. Also das äußert sich in so einer ganz besonderen Dynamik, die hohe Geschwindigkeit, das Tempo, mit der die Gesellschaft unterwegs ist. Die Menschen sind sehr ehrgeizig, konkurrenzgetrieben, aber auch facettenreich in der Emotionalität. Eine ganz große Herzlichkeit gibt es und eine immense Kreativität. Also in Korea wird Leistungsbereitschaft hochgehalten. Bildung hat einen großen Stellenwert. Das sehr gut ausgebaute Internet, auch sehr wenig Berührungsängste in Korea mit dem Internet und alles, was mit digital zu tun hat. Und parallel zu dieser, sagen wir mal, zukunftsorientierten und technikaffinen Hochgeschwindigkeitskultur sind dann interessanterweise auch die Traditionen und traditionelle Werte sehr wichtig. Also jeder hat ja jetzt mittlerweile schon mal koreanisch gegessen, denke ich. Darüber muss ich wahrscheinlich gar nicht mehr großartig sprechen, wie großartig das ist. Aber dann gibt es auch diese im zwischenmenschlichen Umgang bei all der Geschwindigkeit immer noch diese Herzlichkeit und eine besondere Höflichkeit und Respekt im gegenseitigen Umgang, was natürlich auch auf eine relativ hierarchisch ausgeprägte Gesellschaftsstruktur und ein Miteinander dann zurückzuführen ist. Und ich möchte am Schluss nicht auslassen, das unglaubliche Modebewusstsein, ja, der modernen Koreanerinnen und Koreaner ist natürlich auch noch so ein Merkmal. Und all diese Dinge schlagen sich dann natürlich nieder in der modernen Kultur dieses Landes.
Südkoreanische Popkultur, die ist ja auch bei uns recht erfolgreich. Die K-Pop-Band BTS zum Beispiel kennt eigentlich fast, naja, jeder würde ich nicht sagen, aber kennt viele Netflix-Serien wie zum Beispiel The Squid. Wenn ich nicht falsch informiert bin, wird das ja auch sehr unterstützt, dass sich die Kultur sowohl sehr entwickelt als auch dann ausbreitet global.
Ja, ja, genau. Das wird gefördert von der Regierung. Manche überschätzen so ein bisschen den staatlichen Einfluss. Ich denke eher, dass es tatsächlich auf die Inhalte dann ankommt, die damit dann freigesetzt werden. Es wird sicherlich unterstützt, auch im Sinne der Public Diplomacy, dass man sich damit attraktiv machen möchte als Land, ja, auf der diplomatischen Ebene. Und das hat schon vor einiger Zeit angefangen. Also Ende der 90er ist Korea eben auch auf so einer Art Höhepunkt der wirtschaftlichen Entwicklung. Und da beginnt dieser sogenannte Boom der Exporte von Kulturprodukten aus Südkorea. Zuerst in China, dann Taiwan, Südostasien und später sogar nach Japan, aus dem man bis dahin zögerlich, aber im Prinzip importiert hat. Ja, J-Pop ist so ein Stichwort. Und jetzt geht es in die andere Richtung. Ja, ab Anfang der 2000er nimmt das Ganze dann Fahrt auf. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Gesellschaft sich, die südkoreanische, Ende der 80er liberalisiert, dadurch, dass man von der Diktatur in eine Demokratie kommt. Dann damit einhergeht natürlich auch eine wirtschaftliche Liberalisierung und so weiter. Und das ist natürlich der Nährboden, auf dem sowas überhaupt erst sich entwickeln kann. Dass es dann auch ankommt, das ist so Spannendes für die Leute, das liegt, denke ich, tatsächlich wieder an dieser perfekten, nahezu perfekten Mischung aus traditionellen und modernen, was man in diesen Kulturprodukten eben auch findet. Ja, also in diesen Serien, diese hypermoderne Gesellschaft, ästhetisch aufs Beste irgendwie zugeschnitten, aber dann auch immer wieder die kulturellen Werte, sodass sie höflich miteinander umgehen. Ich glaube, das macht es sehr attraktiv.
Und was reizt viele, gerade auch junge Menschen, an dem Land selber? Dinge, die man dort tun, die man dort erleben kann?
Natürlich erstmal das Ganze, was mit dieser Korean Wave verbunden wird, mit der Popkultur und der ganzen Produktion, über die wir gesprochen haben. Und dann aber vor allem diese Geschwindigkeit, wenn man in diesem Land ist und mitbekommt, wie das da also von morgens bis abends, also 24 Stunden am Tag irgendwie ist immer was los, immer gibt es irgendwo was zu essen oder zu trinken oder man geht tanzen und es ist auch sehr ja, immer häufig eher pragmatisch und praktisch gedacht, ja, im Sinne des Anwenders, der Anwenderin, wenn es um Service geht zum Beispiel. Ja, das ist natürlich insbesondere beeindruckend, wenn man aus so Ländern wie Deutschland kommt, aus so einer Servicewüste und dann immer überall wie der König oder die Königin als Kunde behandelt wird. Mhm. Und es ist immer alles wie geleckt, ja, wo man hinkommt, darauf wird Wert gelegt. Ja, und das Essen und Trinken, darüber habe ich ja schon gesprochen, das steht meistens im Mittelpunkt von den meisten Vergnügungen und nicht zuletzt die schöne Natur. Es gibt unglaublich viele Kulturstätten, die sehr schön gepflegt sind. Verkehrsinfrastruktur ist sehr gut ausgebaut. Man kommt überall mit dem Bus, aber auch mit der Bahn hin, wenn man muss, auch mit dem Flugzeug. Und es ist verhältnismäßig günstig. Also wenn man es jetzt vergleicht zum Beispiel zu Japan oder zu Deutschland, wo es nicht nur teuer ist und auch nicht funktioniert. Ja, und in Korea ist das... Das ist, funktioniert noch wie am Schnürchen. Auf dem Boden der U-Bahnen in Korea kann man im Prinzip essen, ja, so geleckt sind die. Mhm. Also so sehen sie zumindest aus. Also ich würde sagen, das, was den jungen Menschen, würde ich sagen, weil da, bei jungen Menschen ist der Takt ja noch ein bisschen höher, ja, die erwarten noch so eine Geschwindigkeit. Da ist die Geschwindigkeit, die Dynamik und eben dieser Facettenreichtum, denke ich. Das ist, macht das einfach sehr ansprechend.
Wir haben vorhin schon mit Clara gesprochen, die war in dem Land und hat auch von einer Geschlechtertrennung dort erzählt. Wie konservativ ist Südkorea denn?
Dem äußeren Anschein nach eigentlich gar nicht. Es geht immer nach vorne, immer das Neueste, immer Entwicklung. Aber wenn es eben um solche sehr fundamentalen Fragen geht, wie bei der Geschlechtergerechtigkeit, der Gender Equality, die liegt es noch sehr im Argen. Und das zeigt sich eben deutlich an auch internationalen Vergleichen, dass also sie im Bereich der Gender Equality, also der Geschlechtergerechtigkeit weltweit auf den hintersten Rängen liegen. Es ist also noch schlimmer als in Deutschland, dass also noch weniger Frauen in Führungspositionen sind und auch die Gehälter sind also sehr viel weniger als die von ihren männlichen Kollegen. Mhm. Und da ändert sich auch nicht viel, was wirklich absurd scheint, wenn man sich anschaut, dass die Frauen in Korea statistisch gesehen besser ausgebildet sind, ja, als die Männer in derselben Kohorte. Also zum Beispiel, was Uni-Eintrittsraten angeht und so weiter. Es gibt Strukturen in der Gesellschaft, die offensichtlich die Frauen benachteiligen, aber trotzdem es bisher nicht möglich ist, diese Strukturen so aufzubrechen, auch nicht was nur Benachteiligung angeht, sondern auch Missbrauch. Ja, diese ganze MeToo-Welle, die auch in Korea große Wellen geschlagen hat, viel größer als in vielen anderen Ländern, auch viel geändert hat, aber trotzdem ist man im internationalen Vergleich immer noch hinkt man immer noch sehr hinterher.
Mhm. Und abschließend vielleicht, nach 8 Jahren dort zu leben, was ist dein großes persönliches Highlight von diesem Land? Was hast du besonders ins Herz geschlossen?
Das Essen, die Menschen und die Natur.
War ja klar, mehr als eine andere Antwort.
Ja.
Hans Mosler war das, Professor an der Universität Duisburg-Essen und Korea-Experte. Vielen Dank und alles Gute.
Danke.
Mehr als K-Pop und Kimchi. Der Ab 21 Podcast, heute ein Ausflug nach Südkorea. Und völlig klar, es gibt noch viel mehr zu erfahren, zu entdecken und zu besprechen. Wir hoffen, euer Interesse ist ein bisschen geweckt worden, wenn es nicht eh schon da war. Und dann lässt sich das hier bei Zeiten auf jeden Fall auch noch fortsetzen und vertiefen. Mein Name ist Utz, im Zweifel gute Reise und bis bald.
Deutschlandfunk Nova, Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.